Im Hintergrund hört man vielleicht gerade eine Säge oder eine Bohrmaschine oder ähnliches, denn unter uns wird gerade ordentlich gewerkelt. Wir sind in der Bremer ÖVB Arena, 2 Tage bevor das Bremer 6-Tage-Rennen bzw. die Bremer 6-Days eröffnet werden. Es ist ja mittlerweile eher ein 4-Tage-Rennen. Der Name bleibt aber 6-Days Bremen. Der Podcast kommt am Freitag, den 9.1. Das ist der erste Tag der Bremer 6-Days, der 59. Bremer 6-Days. Und das hier ist die erste Folge vom Velodrome-Cast, dem Schleudergriff mit den Stars der Bahn. Und der erste Gast ist einer, ja, der sich ein bisschen auskennt mit Bahnradsport. Er ist der erste deutsche Weltmeister im Madison im Zweiermannschaftsfahren, also einer von zweien logischerweise, denn da gehören immer zwei dafür. Und zudem ist er der sportliche Leiter bei den 6-Days Bremen seit mittlerweile 13 Jahren, wenn ich richtig, ja, 14 Jahre, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe.
Eins von beiden.
Erik Weißpfennig, herzlich willkommen.
Hi, ich bin froh und vielen Dank für die Einladung.
Erik, wir kennen uns ja hier von den 6-Days Bremen. Ich war hier lange Bahnsprecher. Wir haben uns vorher schon mal überschnitten, als du Fahrer warst und ich noch Fan in der Dortmunder Westfalenhalle. In den letzten Jahren, kann ich mich erinnern, waren die Tage vor den 6-Days immer sehr stressig für dich als sportlicher Leiter. Im letzten Jahr hast du, glaube ich, am letzten Tag vor Start mit Elia Viviani einen absoluten Topmann noch verpflichtet. Vor ein paar Jahren ist, ich glaube, 1 oder 2 Tage vor dem Start mit Kenny de Ketele, der damalige Topfahrer, gestürzt, den du dann irgendwie ersetzen musstest. Wie ist so aktuell dein Stresslevel?
Ja, die Anspannung ist groß. Toi, 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 ist bis jetzt nur ein Fahrer ausgefallen. Der Philipp Hein kann nicht fahren, aber das ist ein sehr positiver Grund, dem seine Freundin bekommt Zwillinge. Da hat sich zwar die Geburt jetzt ein bisschen verzögert, deswegen klappt es halt jetzt leider nicht. Die warten drauf, dass die Kinder jetzt dann heute oder morgen kommen. Ansonsten muss man abwarten. Ich meine, wir haben eine kleine Herausforderung jetzt mit dem Wetter auch. Ich hoffe, dass alle natürlich hier ankommen. Da werde ich dann auch am Anreisetag auch nicht mehr viel zaubern können. Aber es ist jetzt schon die ganz, ganz heiße Phase natürlich für mich.
Jetzt gab es früher in den 90er Jahren, als du gefahren bist, frühe 2000er, irre viele 6-Tage-Rennen. Es gab Dortmund, es gab Bremen, es gab Berlin, München, Stuttgart, Köln gab es auch noch bis, ich glaube, 98. Das war allein in Deutschland. Es sind nur noch 2 übrig geblieben. Hier in Bremen, das sind 4 Tage, und in Berlin, das sind 2 Tage, sind zusammen 6 Tage. Wie hält man sich denn da als sportlicher Leiter überhaupt auf dem Laufenden, dass man die Fahrer alle kennt, dass man weiß, wer sind so neue Stars, die Uprising sind?
Ja, man ist natürlich dadurch, dass man so lange in dieser Branche immer unterwegs war, kennt man ganz, ganz viele. Ganz viele Mitbegleiter sind jetzt Trainer oder Manager oder sonst irgendwas. Das heißt, man ist da irgendwo immer mit involviert. Ich habe das Glück gehabt, dass mein Sohn ja auch relativ lange selber gefahren ist. Das heißt, man kennt auch dann die Sportler und Sportlerinnen, die in dem Alter sind meines Sohnes. Der ist 2000 geboren. Das heißt, also auch diese Generation kennt man sehr gut. Dann fahren schon wieder die Kinder von Sportlern, mit denen man selber gefahren ist, jetzt wie bei Teutenberg mit Tim Thorn Teutenberg. Und so bleibt man da immer drin und ist da schon sehr nah dran natürlich.
Über die Bremer 6-Days sprechen wir gleich noch ein bisschen. Wir wollen aber natürlich auch über deine Karriere sprechen. Ich habe es gesagt, du warst mit Stefan Steinweg zusammen der erste deutsche Madison-Weltmeister. Wie bist du überhaupt zum Bahnradsport gekommen? Ne? Man kennt das ja, kleine Jungs, die spielen auf der Straße Fußball, das kann man überall machen. Man kann auch im Prinzip überall Fahrrad fahren, aber es gibt ja nicht überall eine Bahn, wo man fahren kann. Wie bist du dazu gekommen?
Das stimmt. Ich habe das Glück, dass eine Ortschaft weiter von meinem Heimatdorf, wo ich groß geworden bin, in Oberhausen eine Radrennbahn steht, eine Betonbahn, 333 Meter. Es gibt in der ganzen Region, in der ich wohne, viele Radrennbahnen, in Mannheim, in Linkenheim, in Öschelbronn, in Hasloch in der Pfalz, in Dutenhofen. Also ich denke, im Umkreis von 50 Kilometer haben wir, glaube ich, 6, 7 Radrennbahnen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Allerdings nicht moderne Velodrom, sondern eben diese Betonbahn hauptsächlich. Und ich habe angefangen mit Radfahren, das hat mir Spaß gemacht, also ganz normal mit dem Rennrad. Und dann irgendwann waren wir mal auf der Radrennbahn, das fand ich noch cooler, da kann man noch ein bisschen schneller fahren und so. Das hat mir von Anfang an sehr gefallen. Und so ergibt sich das dann halt, ne? Dann fährt man da, dann hat man Erfolg und so geht es dann irgendwie immer alles weiter.
Und ist man damals dann noch mit einem normalen Straßenrad da drauf oder konnte man sich dann im Verein ein wirkliches Bahnrad leihen? Denn wir wissen natürlich, Bahnrad, keine Gänge, keine Bremsen, sondern starrer Gang.
Nee, ich glaube, ich bin von Anfang an mit einem normalen Bahnrad gefahren, also mit starrem Gang, ohne Bremse und so weiter. Also es gab da nicht diese Übergangszeit, wie man das heute oft hat bei den ganz Kleinen, dass die noch mit den Straßenrädern erstmal drauf fahren. Also ich bin, glaube ich, gleich mit dem Bahnrad gefahren.
Hm. Und wann hast du so gemerkt, dass das zu mehr reicht, dass das vielleicht auch in Richtung beruflich gehen kann? Das war damals wahrscheinlich auch noch ein bisschen größeres Ding, dass man Bahnprofi werden konnte.
Ja, also ich habe wirklich ganz, ganz früh angefangen. Ich habe 77 angefangen, also mit 7 oder mit 8 Jahren habe ich schon angefangen, bin wirklich alle Schülerklassen durchgegangen, Jugendklassen, und das hat sich immer so ergeben. Ich war natürlich relativ weit entwickelt schon als junger Mensch. War natürlich ein Vorteil, Umso härter wird es dann später, wenn alle auf einmal nachholen, die man vorher leicht geschlagen hat und dann körperlich dann genauso weit entwickelt sind. Und dann bin ich die Nationalmannschaften durchgegangen, war dann Junioren-Nationalmannschaft, bin dann in die Männer-Nationalmannschaft gekommen. Und irgendwann war natürlich schon zu der Zeit, wie du gesagt hast, gab sehr viele Sechstage-Rennen und das war auch eine lukrative Arbeit. Und gerade eben als Bahnsportler schon ein Ziel, dass man das auch werden möchte. Man hat natürlich auch seine Idole gehabt und hat das nur nachverfolgt und dann eben die ein paar Jahre älter waren, die dann die ersten 6-Tage-Rennen gefahren sind. Und so hat sich das ergeben und irgendwann, ich glaube es war 94, war dann die Frage, wirst du Profi oder wirst du nicht Profi? Und dann bin ich das Risiko eingegangen. Vorher gab es dann noch die ganzen UEV-Cups, also diese Nachwuchsrennen. Da habe ich in einem Jahr, ich glaube, fast alles gewonnen, auch hier in Bremen und in Köln und was alles war. Und von da war ich prädestiniert und stand auch bei den Veranstaltern dann auf dem Zettel und bin dann 95, glaube ich, Bahnprofi geworden.
Weil du sagst Idole, wer waren deine Idole damals?
Ja, die Großen natürlich, die Thurau oder was weiß ich, wie es alles gab. Natürlich auch eigene, die man so gekannt hat. Thurau war natürlich von der Ästhetik her super mit all dem, was man auch sonst so außenrum war. Es war ja, man kann das ja, das ist schwierig, wenn ich jetzt so nachdenke. Ich denke sehr wenig nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt gerade, wenn ich so zurückdenke.
Ist beim Radsport manchmal ganz sinnig.
Ja, wenn ich, ich weiß noch, als ich in München war, da war dann irgendein Skandal mit Didi, weil der die Halle verlassen hat und so. Also es war ja Wahnsinn, was das für Stars waren. Da saß der Mooshammer unten in der Loge drin und war schon cool. Und da wollte man schon dabei sein. Wie gesagt, kann man mit heute nicht nachdenken. Da ist drin geraucht worden, da ist in der Mitte der Ochse gegrillt worden. Und das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen.
Ja, ich kenne das auch noch von damals. Ich bin Mitte der 80er. Zum ersten Mal war ich in Dortmund beim großen Weihnachtspreis und beim Sechstagerennen in der Westfalenhalle. Das war auch damals, also die Westfalenhalle bis oben hin pickepacke voll ausverkauft. Mhm. Es gab noch Platztickets und das ist dann peu à peu immer weniger geworden. Dann gab es keine Platztickets mehr. Dann wurde irgendwann der Oberrang geschlossen. Und dann 2008 war, glaube ich, dann in der Westfalenhalle Schluss, damals mit dem Ausstieg eines großen Sponsors. Und auch das mit dem Rauchen, Wahnsinn. Also das ist ja eine irre körperliche Anstrengung und dann noch durch den Zigarettenrauch da. Ja,
Wahnsinn. Also ich möchte nicht wissen, was wir da so als was wir da mitgeraucht haben. und das mit dem Puls von, weiß ich, 200 oder so. Das ist ja unglaublich.
Aber Mitte 94 oder so hast du gesagt, bist du dann Profi geworden. Du warst ausschließlich auf der Bahn aktiv. Ging das damals überhaupt noch? Weil heute gibt es ja, also klar, die Sprinterinnen und Sprinter, weil Bahnsprint ist was völlig anderes als auf der Straße, aber ansonsten sind ja eigentlich alle auch auf der Straße aktiv. Oder warst du einfach nur so schlecht, dass du in den Ergebnislisten auf der Straße nicht auftauchst?
Nein, ich hatte kein Team. Es war natürlich, da war die Zeit noch, da gab es ja sehr, sehr große Amateurmannschaften auch. Also jetzt gerade, du kommst aus Dortmund, du kennst das kontinentale Team und so weiter. Es gab in Köln ein Riesenteam, die eigentlich schon auf jeden Fall ein Profiniveau hatten, aber noch kein Profiteam waren. Es hat dann angefangen mit Team Telekom irgendwann mal. Und das war für mich nicht das Ziel. Also ich wusste, dass ich keine Tour de France fahren kann. Das war auch, habe ich auch nie die Ambitionen gehabt. Aber es gab die Möglichkeiten. Also es gab die 6-Tage-Rennen. Es gab im Winter, hast du 10, 12, 13, 14 6-Tage-Rennen fahren können. Es gab dort zu der Zeit auch schon die Sommer 6-Tage-Rennen in Italien. Es gab unheimlich viele Kriterien. Es gab die Nachtour-Kriterien, bei denen du fahren konntest. Du warst trotzdem, oder ich war Nationalfahrer ja auch. Deswegen bin ich ja auch dann nochmal 2000 Weltmeister geworden. Das heißt, du warst in der Nationalmannschaft schon auch noch. Und du hattest Coca-Cola-Trophy, gab es da noch, so eine Kriteriumsserie. Also du hattest wirklich viel zu tun und konntest davon auch leben.
Und diese 6-Tage-Rennen damals, es waren immer 6-Tage-Rennen. Ich erinnere mich, das waren ja, also du sagst selber, man konnte richtig viel Geld verdienen oder verhältnismäßig viel Geld im Vergleich zu heute. War das damals, ist man auf Festpreis gefahren? Weil es gab ja auch diverse Prämien. Ich erinnere mich in Dortmund an die Hülpert-Autoprämie.
Ja. Genau, also das gab's. Es gab fast bei jedem 6-Tage-Rennen gab's immer eine Autoprämie und so weiter für den Sieger. Auch das ist, man hat eine feste Gage gehabt und es gab auch Prämien dazu. Das hing davon ab, wie gut du eben gefahren bist dann auch nochmal. Und wie gesagt, das ist war kein Riesengeld, aber es war auf jeden Fall so viel Geld, dass man davon leben konnte. Ja.
Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, die ich mir damals immer gestellt habe. Es gab die Autoprämie und dann stand immer ein Auto da in der Mitte und ich habe mir gedacht, das ist ein Zweier-Mannschaftsfahren. Wie machen die das? Teilen die sich dann ein Auto? Weil zum Beispiel meine Idole Danny Clark und Tony Doyle, der eine Brite, der andere in Australien, wie sollen die sich ein Auto teilen?
Tja, wie soll Danny die ganzen Autos nach Australien bringen? Nein, das ist letztendlich gewesen, es gab dafür Bargeld dann. Und also ganz, ganz früher gab es, glaube ich, diese Preise wirklich und diese wurden dann auch verkauft dann eben an irgendjemand wieder. Also das vor meiner Zeit nochmal 10 Jahre oder 20 Jahre davor. Bei uns war es einfach so, dass es dafür Bargeld gab und das ist dann geteilt worden in Töpfe und so weiter, je nachdem, dass das dann gab, hat also jeder anteilig dann von den Prämien bekommen.
Hm. Jetzt wissen wir von Sechstagerennen, wer öfter bei Sechstagerennen ist, es gibt immer so im Prinzip drei Felder. Es gibt die Topfahrer, die Top-Teams, die ums Podium fahren und vielleicht zwei Plätze dahinter. Dann gibt es so einen Mittelbau und dann gibt es die Nachwuchsfahrer, die sich so ein bisschen mal zeigen wollen. Mhm. In welchem Bereich können wir dich einordnen? Denn wir wissen, du warst Weltmeister, aber ein Sechstagerennen gewonnen hast du, glaube ich, nicht.
Nein, ich war einmal Zweiter, ich war zweimal Dritter. Es hat nie gereicht für ganz vorne. Ich denke, ich war in diesem Mittelbereich, also in diesem Mittelbereich mal vordere Mitte, mal hintere Mittel, je nachdem eben, wie gut es natürlich einmal auch körperlich mal gegangen ist, wie die Vorbereitung war, wie man gesundheitlich drauf war. Ich meine, wir sprechen über den ganzen Winter, über so viele Rennen und da war man natürlich, kann auch sein, dass man mal krank war. Wir sind rumgezogen, da gab da noch eine eigene Küche, da ist auch eine Küche mit uns rumgezogen von einem Sechstagerennen zum nächsten Sechstagerennen. Und da wir ja fast immer die gleichen Menschen waren, die da zusammen waren, wenn da einer mal krank war, dann war halt oft, waren irgendwann alle krank. Und ja, ich würde sagen, also irgendwo in der Mitte, entweder vordere Mitte oder hintere Mitte.
Das heißt, wenn du sagst, ihr seid immer von Sechstagerennen zu Sechstagerennen, es war dann im Prinzip, man ist 6 Tage gefahren, dann gab es einen Tag Pause, da ist man dann zur nächsten Stadt gefahren und immer so weiter.
Genau, also es war eigentlich ja immer Donnerstag bis Dienstag und Donnerstag hat es begonnen, Dienstag war Finale und dann hat am nächsten Donnerstag das nächste 6-Tage-Rennen angefangen und hat den Mittwoch dann immer gehabt als Reisetag und das war mal kürzer, mal weiter. Ich glaube, hier von Bremen ging es dann immer nach Stuttgart und von Stuttgart dann, glaube ich, nach Berlin. Und das waren schon natürlich dann auch nochmal Strecken, das kam noch dazu. Und das war schon wirklich, war schon anstrengend.
Was war dein Lieblingsrennen? Hattest du eins? Du musst jetzt natürlich sagen Bremen, aber außer Bremen?
Ja, also Bremen ist natürlich, war für mich ein sehr schweres Rennen, weil ich durch meine Körperlänge die kleine Bahn mir nicht so entgegengekommen ist. Von daher war das für mich sehr, sehr schwer. Aber die Atmosphäre war natürlich schon immer in Bremen, war unglaublich. Hier in diesem 166 Meter Kessel und so weiter war super und war immer schon riesengroß. Und man hat als Sportler auch schon immer gemerkt, diese Tradition und wie wichtig das für die Stadt ist und was für Menschen da unten auch dann an der Bande sitzen und so. Für mich waren die großen Bahnen besser, das heißt für mich war wie Stuttgart war für mich gut, Berlin, aber auf der großen Bahn bin ich gern gefahren, weil wir sprechen jetzt von großen Bahnen, die großen Bahnen sind die normalen Bahnen eigentlich genau. Heutzutage.
Also olympische Bahnen 250 Meter, Dortmund Meter. Waren 200, hier genau. 166, in Gent sind auch 166.
Genau, also es waren eigentlich die 6-Tage-Bahnen waren eigentlich maximal 200 Meter und dann waren die großen Bahnen, waren eigentlich die heutzutage die normalen olympischen Bahnen dann mit 250 Meter und die sind mir mehr entgegengekommen.
Mitte der 90er, das muss so die Spätzeit Danny Clark, Etienne de Wilde, Constant Tournet gewesen sein und dann so die Frühzeit von Risi Betschart, die dann aufkamen, ne?
Zabel ja, Aldag, so also da waren Risi Betschart waren schon da, ja, die sind dann gerade so gekommen, die sind 1-2 Jahre älter als ich, aber Etienne war auf jeden Fall noch da.
Ich gucke gerade nach unten, da werden gerade die Siegerbanden aufgehangen. Ja. Mal gucken, 94 in Bremen gewonnen, Andreas Kappes und Danny Clark, ja. 95 Risi Betschart.
Das passt, das war genau die Zeit gerade, als Risi Betschart dann übernommen haben, also in dieser 93, 94, 95er Zeit, als ich angefangen habe. Ich war mit Etienne sogar noch in derselben Kabine lange Zeit, waren viel zusammen. Silvio Martinello war zu der Zeit der große, Andy Kappes natürlich, Carsten Wolf hier auch aus Berlin und aus Bremen gewesen. Das waren so die Stars da zu der Zeit, ja.
So, jetzt sagst du, du warst so oberes Mittelfeld so ungefähr und dann kam das Jahr 2000 und du bist mit Stefan Steinweg Weltmeister geworden im Madison im Zweiermannschaftsfahren. Ich erkläre das jetzt mal nicht. Ich gehe davon aus, wer sich für Bahnradsport interessiert und den Podcast hört, der wird das kennen. Ich erkläre es doch kurz. Also, wir fahren Zweierteams. Einer ist immer der aktive Fahrer, der andere fährt oben auf der Bahn und darf sich ein bisschen ausruhen. Und es wird im Prinzip gefahren auf Rundengewinne, um so entweder Punkte zu sammeln im olympischen Zählweise oder eben um Rundengewinne zu sammeln. Ihr beiden seid dann zusammen, ach so, und abgewechselt wird immer über diesen Schleudergriff, diesen Madison-Griff. So, und ihr beiden seid dann 2000 Weltmeister geworden. Ich glaube, auf Platz 4, ich habe das mal nachgeguckt, waren, glaube ich, Silvio Martinello und Marco Villa. Also zwei absolute Top-Fahrer und auch die hinter euch. Also, wie habt ihr das gemacht? Welche Erinnerungen hast du an dieses Rennen und an die Tage?
Man muss zum einen sagen, es ist einfach ein Riesenunterschied. Ich meine, eine Weltmeisterschaft ist ein Tag, es sind 50 Kilometer und ein Sechstagerennen ist Sechstagerennen über sechs Tage mit all den anderen Disziplinen, mit verschiedenen Disziplinen, mit Mannschaftsausscheidungsfahren, mit den ganzen Sprints, mit Derni-Rennen und den Jagden und so weiter. Von daher ist das eigentlich schwer vergleichbar. Das heißt zwar, man fährt zwar die Jagd, aber die Jagd ist halt nur ein Teil des Sechstagerennens und bei der Weltmeisterschaft ist es eben das Main-Event. Und ich glaube, dass ich schon immer ein wirklich sehr, sehr guter Madison-Fahrer war und auch vom Auge her, von der Taktik her und so weiter, habe mit Stefan Steinweg einen unheimlich starken Partner gehabt. Der kommt auch hierher nach Bremen, der wird, glaube ich, heute oder morgen anreisen. Und das hat einfach gepasst. Das heißt, der große Motor von Stefan und meine Schnelligkeit und meine Intelligenz mit dazu, das hat gepasst. Und wir waren in Manchester. Manchester ist eine Bahn, die mir, da bin ich vorher schon mal gefahren, die mir absolut liegt, wo man einfach sagt, der rollt, das ist super und allem. Und wir hatten von Anfang an wirklich ein gutes Gefühl. Das ist so komisch, wie das ist. Also wir waren wirklich ja Außenseiter und das hat einfach gepasst. Und wir sind gefahren. Wir sind vielleicht am Anfang auch vielleicht ein bisschen unterschätzt worden und so weiter. Und zum Schluss waren ja trotzdem auch die Großen vorne. Also Laneras mit Galvez waren, glaube ich, Zweiter. Die Kurochet-Brüder waren oder Zweiter, Dritter. Also waren schon
Dritter die, waren die Argentinier.
Genau, Kurochet und die. Also schon die große Teams, die eben dann gerade auf der WM auch immer mit dabei sind. Und ja, das war unser Tag und das hat alles gepasst. Und wir haben das sehr genossen. Und es ist natürlich, wenn man überlegt, ich war dann, das war 2000, da war ich 31. Und was ja schon in einem gestandenen Alter ist als Sportler. Und das war schon ein Wahnsinnsmoment. Man steht dann auf der Eins, kriegt dieses Regenbogentrikot, was ich als Sportler einfach Wahnsinn finde. Ich finde das schön, dass es das im Radsport gibt so, dass man das tragen darf. Und dann die Nationalhymne kommt und so. Das ist ein sehr, sehr bewegender Moment in meinem Leben, definitiv. Da kriege ich auch heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und es war was sehr, sehr Besonderes, war aber auch eine große Bürde, muss man auch sagen, weil es ab sofort ist man der Weltmeister, hat also immer diese Farben auch außenrum, also die muss man verteidigen dann auch gegen alle und aber es war super, also es war absolut natürlich die Krönung meiner Karriere.
Das ist ja auch wirklich, also dieses ikonische Trikot einfach, was man dann bekommt und dann ein Jahr lang bis zur nächsten Weltmeisterschaft bei jedem Wettbewerb dieser Art, also bei jedem Madison-Rennen trägst du dieses Trikot. Hast du das dann bei den Sechstagerennen auch immer bekommen, diese Sponsorentrikots mit Regenbogen?
Genau. Ja.
Wahnsinn. Ja. Hast du das noch, das Trikot? Damals gab es wahrscheinlich, heute kriegen die dann ja irgendwie einen 100er Stapel hingelegt, unterschreiben, das geht dann an die Sponsoren.
Es geht an die Sponsoren. Also, nee, aber man hat das Original, hat man. Also, ich habe das Original immer noch. Das hat sich ein bisschen geändert. Heute sind es ja nur die Ringe. Früher gab es verschiedene. Da gab es ein Trikot für Bahnradsport, sah ein bisschen anders aus wie dann eben für Cross oder für Straßenradsport und so weiter. Mhm. Das habe ich noch. Das hängt über meinem Schreibtisch und das erinnert mich an eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wie gesagt, das war das Highlight meiner Karriere, definitiv. Also 2000 war ein sehr besonderes Jahr in vielfältiger Art und Weise. Bin auch zum ersten Mal Vater geworden, also da ist viel zusammengekommen.
Und jetzt bist du seit 2012 sportlicher Leiter hier bei den Six Days in Bremen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du hast ja, wann hast du aufgehört?
2007 habe ich aufgehört. Ich bin 2007 in Berlin mein letztes Sechstagerennen gefahren. Ja, das kam aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen. Es gab hier in Bremen eine Änderung, dass die Verträge, glaube ich, ausgelaufen sind und dass ein neuer Betreiber für die Six Days gesucht wurde. Und da bin ich angesprochen worden und ob ich mir das vorstellen könnte. Und könnte ich mir natürlich vorstellen. Ich meine, war klar, auf der anderen Seite, hier war Patrick Sercu über Jahrzehnte. Der Kaiser war hier der sportliche Leiter. Und ich hatte riesen Respekt vor Patrick, sehr, sehr, sehr großen Respekt. Und wusste natürlich, dass es dann große Fußstapfen sind, in die ich da treten muss. Und wusste aber auch, was ich kann. Also ich habe gleich am Ende meiner Karriere auch schon selber Veranstaltungen organisiert, also bei mir in der Gemeinde in Oberhausen und so weiter. Ich habe das System gut gekannt, also das Ganze auch, was Sechstagerennen angeht, auch organisieren eben und das auch als sportlicher Leiter die Arbeit zu machen. Ich habe ja auch eine Zeit lang auf der Straße beim Team Sparkasse in Dortmund war ich ja auch sportlicher Leiter. Und wobei das auf der Straße war, was ich mir eigentlich noch schwerer vorstellen konnte und habe mich da trotzdem sehr, sehr gut zurechtgefunden. Wir haben ja auch eine tolle Zeit gehabt und auf der Bahn bin ich halt zu Hause, hier kenne ich alles, ich weiß alles, ich kenne die ganzen Sportler auch und weiß, wir hatten dann hier ein Vorstellungsgespräch, habe mich dann hier vorgestellt und dann kam aber die Zusage, ja, du bist der sportliche Leiter und dann war ich eben verantwortlich für diese riesengroße Veranstaltung und habe dann aber auch gedacht, dass ich weiß, was ich kann und dass ich eben auch meine eigenen Ideen habe und die haben wir auch umgesetzt, wir haben also von Anfang an zum Beispiel das Frauenrennen dann auch hier eingegliedert. Wir haben Derni-Rennen wieder zurückgeholt, die Sprinter zurückgeholt, also auch ein bisschen wieder von der Tradition hier zurückgeholt. Und jetzt sind es schon, weiß ich, 12, 13 oder 14 Jahre, die ich hier bin.
Mhm. Weil du sagst, ihr habt Sachen zurückgeholt, ihr habt Sachen geändert. Inwieweit hat sich haben sich die Six Days verändert? Wir wissen, es ist zusammengeschrumpft. Es gab 2 oder 3 Jahre Ausfall, zuerst wegen Corona, dann wegen Energiekrise. Und dann seid ihr zurückgekommen mit nur noch 4 statt 2 Tagen. Also es hat sich vieles verändert. Mhm. Ist der Bahnradsport eben, weil er ja kein wachsender Markt oder kann vielleicht ist er auf dem Weg dahin, wieder ein wachsender Markt zu werden, aber der lange kein wachsender Markt war. Auch einfach was ich stetig neu erfinden muss?
Nicht neu erfinden, es muss sich anpassen. Also ich denke, aber das muss sich jede Veranstaltung. Es ist eine Traditionsveranstaltung, wir haben die 59. Veranstaltung, wenn man das überlegt. Und man kann eben heutzutage den Sport nicht mehr so machen oder so verkaufen, wie das eben vor 30 oder 40 Jahren war. Also du hast selber gesprochen von den Hallen, die randvoll waren. Mhm. Und es gibt eben Veranstaltungen, die das schaffen, die sich eben so transformieren, dass sie die Tradition beibehalten, aber trotzdem eben jetzt eben stattfinden. Und welche, die an der Tradition festhalten und dabei eben vielleicht auch untergehen oder eben dann die Tradition zu schnell ändern und was ganz, ganz Neues probieren wollen und damit dann eben kaputt gehen. Und das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, weil man natürlich auch darauf achtet. Also gerade Traditionalisten stören sich natürlich daran, dass wir nur noch 4 Tage sind statt 6 Tage. Ich persönlich glaube, dass das 4-Tage-System einfach besser an die Zeit passt, weil wer kann am Donnerstagabend oder am Dienstag noch? Und es geht halt nicht mehr, dass man 6 Tage in Bremen hier unten in der Halle sitzt und das ist nicht möglich. Jetzt haben wir ein verlängertes Wochenende und das ist sehr gut angekommen und das passt. Und ich glaube, das ist auch was für die Zukunft. Auch andere Rennen haben sich geändert. Ich habe vorhin drüber gesprochen, wir hatten früher immer Donnerstag bis Dienstag. Also selbst Gent ist mittlerweile von Dienstag bis Sonntag oder von Mittwoch bis Sonntag. Also auch da haben sich das ein bisschen verschoben. Jetzt sind zwar immer noch 6 Tage, aber die haben einfach die Tage genommen, dass wir am Wochenende eben das Finale haben. Und so muss jeder einfach dran arbeiten, dass es weitergeht und dass man sich anpasst an das Zuschauerverhalten. Also wir produzieren ja für die Zuschauer, nicht für uns und nicht für die Tradition, sondern für unsere Zuschauer und natürlich auch für unsere Sponsoren.
Der Sprung von 4 auf 6 Tage, als Sprecher habe ich das irgendwie so das Gefühl, es war trotzdem nicht weniger intensiv, weil man hatte davor, hatte man den Donnerstag, das war so ein bisschen eingrooven, dann hatte man irgendwie am Dienstag vor dem Finale war auch, es waren ja auch die letzten Jahre immer dann noch eine Nachmittagsveranstaltung, also es war der Kids Day am Samstag, am Sonntag ist die Tagsveranstaltung, am Montag war der Tag der Schulen. Und dann hat man aber den Dienstag Vormittag bis abends, um sich auszuruhen, so gesehen. Mhm. Ich fand diese 4 Tage nicht weniger intensiv als 6 Tage. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es sportlich nicht weniger intensiv war, weil es für die Sportler ja das Gleiche ist. Also sie können sich nicht irgendwie einrollen, sondern direkt ab der ersten Runde werden sich da die Runden um die Ohren gehauen.
Ja, also beide Seiten vollkommen richtig. Also als sportlicher Leiter, der da unten steht, sehe ich das genauso. Auch unheimlich intensiv gewesen, weil man keine Zeit hatte, Vorbereitung. So hat man den Donnerstag gehabt, hat man dann viel Zeit gehabt, bis Freitagabend nochmal um die Stellschrauben anzupassen. Jetzt hat man am Freitag den ersten Tag, wenn da was nicht klappt, man hat gleich Samstagmittag schon den Kids Day. Da hat man natürlich viel weniger Zeit, da noch was anzupassen. Beim Sport ist es ähnlich. Man hat eben 4 Tage, um zu zeigen, wer der Stärkste ist, statt eben 6 Tage. Also man kann da nicht rumplänkeln, sondern wenn man eben am ersten Tag einen schlechten Tag hat, ist es nichts mit einrollen, dann eine Runde verlieren oder zwei, das wird schwierig, dann auch in 4 Tagen die wieder aufzuholen. Also ich glaube, also wie gesagt, von daher hat sich da nichts genommen, im Gegenteil. Also ich glaube, es ist noch mehr Druck im Kessel.
Und ich weiß es, aber du als sportlicher Leiter, es sind ja irre intensive Tage. Du wohnst ja auch nicht in Bremen, sondern in Süddeutschland, in der Region Heidelberg. Ja. Kommst dann immer ein paar Tage vorher hierhin. Mhm. Und es ist ja eine Zeit mit irre wenig Schlaf, mit ständiger Konzentration, weil du als ja auch den Überblick übers Rennen haben musst, weil du im Zweifel ja du die Entscheidung treffen musst. Wie stressig sind diese Tage in Bremen für dich? Wie viel kannst du davon auch genießen, weil es ja auch deine Leidenschaft ist?
Boah, ja, ich glaube, es ist eine gute Mischung. Also es ist wirklich sehr, sehr stressig und es ist wirklich extrem wenig Schlaf, muss man sagen einfach. Trotzdem genieße ich es. Also ich genieße es jetzt schon, die Zeit hier, weil es einfach schön ist. Wir haben ein sehr familiäres Ambiente alle, ein sehr nettes, gutes Miteinander, das wirst du auch wissen. Und das macht Spaß. Es ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Man kommt hier zusammen und man sieht die alten Gesichter und man freut sich auf diese Veranstaltung. Man gibt das Beste dafür. Und es ist körperlich anstrengend, man wird ja auch nicht jünger, das muss man ja irgendwann auch mal merken. Und es ist auch so, dass ich eigentlich nach den Six Days immer krank werde. Ist klar, weil man schläft nicht, man trinkt vielleicht auch mal ein Bierchen an der Bar dann abends, weil natürlich so viel Adrenalin da ist. Und aber es ist toll, also ich möchte es nicht missen, es ist ganz, ganz toll und ich werde alles dafür tun, dass es auch noch weitergeht, dass wir das 60. und hoffentlich auch das 65. und vielleicht mal das 70. machen können.
Jetzt von den Namen her, die über die Bahnradszene hinausgehen, hast du in diesem Jahr, im letzten Jahr und in dem Jahr davor vor der Pause mit Nils Politt einen der besten deutschen Straßenprofis überhaupt dabei, der hier nur in Bremen immer zur Bahn kommt. Wie bekommst du zum Beispiel so einen wie Nils Politt auf die Bremer Bahn?
Keine Ahnung, wir kennen uns schon ewig. Also ich meine, ich kenne seinen Vater Jörg, wir sind zusammen gefahren und ich kenne Nils schon als kleinen Jungen, der ist ein paar Jahre älter als mein Sohn und man kennt sich und Nils ist einfach halt, der passt halt, der genießt das auch, der hat einen absolut klaren Kopf, der ist ein ganz bodenständiger Mensch und der ist einfach so und der hat Bock da drauf und der kommt hierher, wenn es geht. Und das Schöne ist, dass er auch den anderen Sportlern zeigt, dass das machbar ist. Ich meine, der kommt hierher, fährt Bremen, fährt danach dann, keine Ahnung, UAE-Tour oder sonst irgendwas. Haben jetzt ein paar Mal hintereinander die Tour de France gewonnen, natürlich mit Tadej als Chef und aber auch als Team das gewonnen und er selber eine Etappe gewonnen. Und die Sportler haben ja alle ihren Wattmesser dabei. Also er zeigt ja seinem Team auch, was er hier leistet, was für Peaks er hier tritt. Und wir haben letztes Jahr drüber gesprochen, da sind Leistungswerte dabei, die kann er so nie trainieren. Und er hat Bereiche dabei, das hat er selbst auch auf der Straße natürlich nicht in der Intensität dann wie hier. Und das ist gut. Und das zeigt auch, dass andere kommen. Und man sieht ja, es gibt so viele Sportler, die auf Straße und auf der Bahn stark waren. Ob Wiggins, ob Cavendish, jetzt hier ein Consoni, Viviani. Also es gibt ja wirklich richtig große Sportler, die das konnten. Und von daher ist es super, dass Nils da ist. Und wir haben, denke ich mal, mit Tim Thorn ist einer, der kommt, der leider jetzt dieses Jahr nicht fahren kann, weil er eben Down Under fährt in Australien. Und aber auch er macht ja diesen Spagat. Roger hat das gemacht. Und ja, ich glaube, also es ist überhaupt, nur auf die Frage zurückzukommen, es ist kein Problem. Nils freut sich. Er sagt immer, es ist das letzte Mal, wo er absolut frei leben kann hier, hart trainieren kann oder hart fahren kann, trotzdem das Leben genießt und danach fängt die Straßensaison an und dann ist alles eben in diesem Raster, wo alles dann nur noch Richtung Tour de France geht.
Und den Eindruck habe ich auch immer, dass es auch für die Fahrer so ein bisschen Klassentreffen ist und auch nochmal das Leben genießen, bevor es vielleicht richtig losgeht. Also die sitzen dann ja auch zum Beispiel mal abends noch an der Hotelbar, wo ja auch jeder hinkommen kann. Man kann die Leute ja auch buchstäblich anfassen, mal sie anquatschen und mal mit den Stars in Berührung kommen.
Ja, das finde ich das Tolle. Das ist eben Bahnradsport. Das heißt, wir haben wirklich hier, man geht da zur After-Race-Party ins Courtyard drüber. Das ist sehr offen. Wir haben das Fahrerlager auch offen. Man kann zwischendurch mal immer mit denen reden. Man kann an der Hotelbar mit denen reden. Also die sind ja nicht abgeschirmt. Und die Sportler sind auch sehr, sehr offen und reden auch gern mit den Leuten und trinken auch mal ein Bierchen mit dir zusammen und erklären ein bisschen. Man hört ein paar schöne Anekdoten von der Tour de France, von sonst irgendwas. Und näher kann man ja gar nicht rankommen an der Sportart als bei uns.
Lieber Erik, ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, die mich brennend interessieren. Und zwar die erste geht in Richtung sportlicher Leiter. Wir stellen uns vor, du veranstaltest ein 6-Tage-Rennen und kannst Fahrerteams zusammenstellen aus allen Epochen. Völlig egal, ob aktuell oder schon in Rente. Meinetwegen können die auch schon nicht mehr unter uns weilen. Was wären die drei Fahrerteams, die du auf jeden Fall in dein Traum 6-Tage-Rennen einladen würdest?
Patrick Sercu, Eddy Merckx. Die Tourau mit wem ist Tourau am meisten gefahren?
Das war vor meiner Zeit. Ich glaube, Tourau habe ich schon auch nicht mehr gesehen.
Peinen, Tourau Peinen.
René Peinen, ja.
Und dann? Ja gut, die Stars meiner Zeit, Risi Betschart.
Ja, würde ich nehmen.
Ja? Ja,
also ist, glaube ich, ein ganz gutes Feld.
Ja.
Und dazu dann bitte noch ein Steherrennen mit Carsten Pottler, hinter Bruno Wallrabe und Andreas Beikirch.
Das wäre cool, ja.
Ja, das nehmen wir. Und dann die Frage, die an dich geht als Fahrer selbst. Wenn der Fahrer Erik Weißpfennig die Auswahl hätte, aus eben diesem Fahrerpool seinen 6-Tage-Partner zu wählen, wen würdest du wählen? Du verdrehst die Augen. Das sind so viele Gute.
Das sind so viele Gute. Das ist Wahnsinn. Keine Ahnung, mit wem wäre ich gerne mal gefahren? Das weiß ich nicht. Ich durfte zum Beispiel einmal mit Tony Doyle fahren. Also von den alten Stars mit Wilm.
Einer von meinen zwei größten Sportidolen oder ersten Sportidolen, zusammen mit Danny Clark. Die schwarze Neun in Bremen immer. In Dortmund.
Mit wem wäre ich gerne mal gefahren? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Wird jetzt keiner speziell mir einfallen. Ich meine, es sind so viele Gute und keine Ahnung, vielleicht mal mit Patrick Sercu. Ich weiß es nicht. Also es gibt einige, kann ich mir jetzt keinen Fest sagen.
Dann einigen wir uns auf Tony Doyle, mit dem bist du schon mal gefahren und dann wäre das mit Sicherheit ein tolles Team gewesen.
Ja.
Danke, dass du dabei warst.
Hat großen Spaß gemacht, Dankeschön.
Das war also Folge 1 des Velodromecast, der Schleudergriff mit den Stars der Bahn, in diesem Fall mit Erik Weißpfennig. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter, lasst eine Bewertung da und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Ich kann euch versprechen, da kommen in den kommenden Wochen noch einige spannende und prominente Gäste auf euch zu. Wenn ihr Gastwünsche habt, wen ihr gerne mal hören würdet, dann folgt gerne auf Instagram @velodromecast, da könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken. Und auf dem Kanal gibt's dann auch noch ein bisschen Bonus-Content. Und wenn ihr wissen wollt, wer den ganzen Quatsch hier überhaupt macht, dann erfahrt ihr es auch dort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und zum Schluss gibt's noch einen kleinen, unbezahlten Hinweis von einem, den ihr sicherlich auch noch hören werdet im Velodromecast.
Ja, hallo liebe Zuhörer, hier ist der Robert Förstemann, Bahnradsportler seit 25 Jahren und jetzt auch Präsident von Next German in Yellow, NGIY. Die Abkürzung davon, ein Verein, der den Radsport und insbesondere den Radsportnachwuchs unterstützen und fördern soll. Wir haben gesagt, wir möchten das Thema Förderung gerne anpacken, in Deutschland den Radsport-Hype auch ein bisschen nutzen, den wir gerade so erfahren, um unseren Teil dazu beizutragen, wieder einen deutschen Radsportler im gelben Trikot bei der Tour de France sehen zu können. Jetzt ist der Moment, wir brauchen starke Partner und mutige Unternehmen, die von Anfang an Teil dieser Mission werden wollen. Und ja, man kann mit einem überschaubaren Beitrag, 25 Euro Jahresbeitrag, quasi schon Mitglied werden bei Next German in Yellow. Und dann ist beispielsweise der Unterstützername, also euer Name, auf dem Auto vom Tourteufel von Didi Senft, der ja im Sommer definitiv wieder bei der Tour de France dabei sein wird und damit auch euer Name mit vor Ort. Ich würde, wie schon gesagt, mich freuen, wenn ihr nicht nur Zuschauer seid, sondern Teil des Teams Next German in Yellow. Gemeinsam ins Gelbe ist unser Motto und ich freue mich auf euch und danke für die Unterstützung. Beste Grüße, Quarzilla.